Stell dir einmal folgende Situation vor. Du bist relativ knapp bei Kasse. Der eine oder andere braucht dafür vielleicht gar nicht so viel Vorstellungskraft, weil das Realität ist. Aber stell es dir einfach, versetz dich mal in diese Lage. Du bist knapp bei Kasse und du versuchst irgendwie an Geld zu kommen. Und ja, langsam beschäftigst du dich auch mit Möglichkeiten, die du normalerweise nicht in Erwägung ziehen würdest. Aber du weißt da von diesem einen Freund, der relativ gutes Händchen hat für Geschäfte. Der kann mit Finanzen umgehen und der kann aus ein bisschen viel machen. Also das heißt, du rufst diesen Freund an und sagst ihm, hey, kannst du mal vorbeikommen, ich brauche deine Hilfe. Und so kommt dieser Freund zu dir und du sagst, hör mal, ich habe hier einen 50-Euro-Schein, was kannst du daraus machen? Und der Freund sagt, na, ein 100er ist schon drin. Also wie lange brauchst du dafür? Eine Woche? Gib mir eine Woche. Okay. Gesagt, getan. Eine Woche später kommt dein Freund wieder auf dich zu und gibt dir tatsächlich einen 100-Euro-Schein. Und in dem Moment denkst du dir, naja, warte mal, wenn er jetzt das verdoppelt hat, wieso könnte das nicht nochmal funktionieren? Also du sagst, hier, ich gebe dir gleich den 100er und jetzt meine Frage, kannst du vielleicht, was kannst du da rausholen? Und er sagt, ja, ich kann es vielleicht sogar verdreifachen, wenn du willst. Okay, eine Woche wieder, nächste Woche triffst du deinen Freund wieder. Und er gibt dir tatsächlich 300 Euro. Und dieses Mal sagt er aber zu dir, hör mal, wie lange wollen wir noch so weitermachen? Das ist ja irgendwie klein, klein, klein. Lass uns das nochmal vernünftig machen. Du hebst einfach das ganze Geld, was du besitzt, von deinem Konto ab und gibst mir das und das verdreifache ich. Wie klingt das in deinen Ohren? Du sitzt da und denkst schon langsam, ah, ich weiß nicht. Aber dann sagt er, ach komm, nee, verkauf doch einfach mal dein Haus, dann haben wir eine Geldsumme. Wenn du dein Haus verkaufst und mir das ganze Geld gibst, das kann ich verdreifachen, du kannst dir ein viel besseres Haus kaufen, hast keine Geldprobleme mehr. Und in diesem Moment sitzt du da und denkst, langsam kommst du ins Schwitzen, weil ja, das hat bis jetzt alles gut funktioniert, aber jetzt langsam wird dir klar, okay, da steht ziemlich viel auf dem Spiel. Soll ich jetzt wirklich alles investieren und diesem Freund in die Hände legen? Ihm vertrauen und du merkst, wie in deinem Kopf langsam diese Fragen kommen. Naja, warte mal, wird er sich vielleicht nicht ein bisschen bereichern? Wird er nicht selber was davon abzwacken von diesem Geld? Ah, und du weißt nicht genau, was du tun sollst. Es ist ein sehr hoher Preis und in dem heutigen Predigttext geht es auch um diese drei Dinge, um einen schmerzhaft hohen Preis, es geht um eine überwältigende Belohnung, die in Aussicht steht und es geht um diese Vertrauensfrage. Wir befinden uns im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern und er ist an einem Punkt angekommen, wo er mit den Jüngern auch über unangenehme Dinge spricht. Ja, er sagt ihnen klipp und klar, liebe Jünger, die Zeit, die jetzt folgt, die wird kein Zuckerschlecken sein. Er kündigt ihnen an, dass er gefangen genommen werden wird, dass er sterben wird, und dass er drei Tage später aber auch wieder auferstehen wird. Und einem der Jünger von Jesus gefällt das überhaupt nicht. Dem passt das gar nicht. Und der nimmt Jesus zur Seite ran. Das ist Petrus. Und Petrus sagt zu Jesus wortwörtlich, niemals Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Petrus wird zum Personenschützer. Ja? Er will der Bodyguard von Jesus sein. Und jetzt könnte man ja meinen, hey, das ist doch eigentlich total lobenswert, oder? Der will Jesus beschützen. So sehr liebt er Jesus. Die Reaktion von Jesus aber ist wie eine schallende Ohrfeige für Petrus. Jesus entgegnet nämlich, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Moment mal. Dieser Petrus, Jesus hat kurz vorher doch noch zu diesem Petrus gesagt, Petrus, auf dich will ich meine ganze Gemeinde aufbauen. Warum? Weil du mir vertraust, Petrus. Du hast erkannt, dass ich nicht einfach irgendein Mensch bin, der ein paar gute Dinge sagt, sondern dass ich der Messias bin, der Verheißene, der Sohn Gottes selbst. Und jetzt nennt Jesus diesen Petrus Satan? Warum diese harsche Reaktion von Jesus? Die Antwort ist ganz simpel. Weil die Antwort von Petrus genau das Schema des Teufels widerspiegelt. Der Teufel sagt immer, hey, schau dir doch mal diesen Weg an, der vor dir liegt. diesen schwierigen Weg. Willst du den wirklich gehen? Der ist hart. Hier, nimm den leichten Weg. Nimm den Weg ohne Schmerzen. Das muss doch nicht sein. Aber Jesus weiß ganz genau, doch, das muss sein. Er muss den Willen des Vaters tun. Und es ist der Wille des Vaters, dass er diesen schwierigen Weg geht. Und das alles nur, weil er ein Ziel fest im Blick hat. Und das ist die Rettung der Menschheit. Die Rettung der Menschheit ließ sich nämlich nicht auf einem leichten Weg bewerkstelligen. Es ging nicht. Und Jesus wusste, dass er einen ganz hohen Preis zahlen würde. Den höchsten Preis, den man überhaupt zahlen kann, nämlich den Preis seines eigenen Lebens. Und so wendet sich Jesus jetzt seinen Jüngern zu. Es sind die Engsten, die 12 und vielleicht noch ein paar weitere Jünger. Und er hat ihnen eine wichtige Botschaft mitzugeben. Diese Botschaft galt allerdings nicht nur ihnen damals, sondern das ist eine allgemeingültige Botschaft für alle Menschen aller Zeit. Das heißt auch für dich und mich heute Morgen. Wir steigen ein in Matthäus Kapitel 16, Vers 24 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es: Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Knallharte Worte von Jesus. Aber was genau bedeuten sie? Was sagt Jesus da eigentlich? Zunächst einmal fällt die Einleitung auf, wo Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will. Moment mal, Jesus spricht doch gerade mit seinen Jüngern. Das sind doch diejenigen, die alles stehen und liegen lassen haben, um ihm nachzufolgen. Das klingt ja jetzt fast so, als müssten die sich noch entscheiden, ob sie Jesus nachfolgen wollen oder nicht. Und ja, das ist gewissermaßen auch genau das, was Jesus sagen möchte. Jesus sagt, ihr seid diesen Weg mit mir gegangen. Ihr habt Wunder gesehen. Ihr habt meine Predigten gehört. Ihr habt den Hype um meine Person miterlebt. Aber jetzt muss ich euch auch nochmal ganz klar an den schmerzhaften Preis erinnern, den die Nachfolge kostet. Als Nachfolger muss man sich gewissermaßen jeden Tag neu entscheiden, will man noch mitziehen oder will man nicht mitziehen. Und die entscheidenden Punkte sind doch die, wo es schwierig wird, wo es herausfordernd wird, wo sich die Frage stellt, will ich weiter nachfolgen oder nicht. Und das ist wie so eine Weggabelung, wo sich dann die Jesus-Fans und Jesus-Sympathisanten, die Jesus ganz gut finden, von den Jesus-Nachfolgern unterscheiden und trennen. Jesus sagt, wenn jemand nachfolgen will, dann muss er. Nachfolge ist eine Entscheidung. Niemand rutscht da irgendwie so rein, driftet da irgendwie so aus Versehen rein, ich bin ja irgendwie jetzt Christ geworden. Nein, wahre Nachfolge ist eine sehr persönliche Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen muss. Aber wie sieht diese Nachfolge denn praktisch aus? Das sagt Jesus auch. Jesus nennt drei Dinge. Erstens sagt er, ein Nachfolger muss sich selbst verleugnen. Kaum eine Aussage von Jesus wird so häufig missverstanden wie diese. Ja, da meint man vielleicht irgendwie seine Persönlichkeit ausschalten zu müssen. Ja, so nach dem Motto, ich bin sehr sensibel. Nein, ich bin nicht sensibel, ich verleugne das. Ich bin das, das bin ich nicht. Es geht nicht darum, sich von sich selbst loszusagen. Nein, es geht schlicht und ergreifend bei der Selbstverleugnung darum, zu sagen, nicht mehr mein Wille, meine Wünsche und meine Gefühle sind die Richtschnur für mein Denken und Handeln, sondern der Wille Gottes, seine Gedanken sind die Richtschnur für mein Leben. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von der heute ja sehr angepriesenen Selbstverwirklichung, von der wir so häufig hören. Man ist nicht mehr der Mittelpunkt seines eigenen Kosmos, sondern man entscheidet sich dafür, Jesus in sein Zentrum zu rücken. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Das Zweite ist, der Nachfolger muss sein Kreuz auf sich nehmen. Ja, die meisten von uns werden dieses Sprichwort kennen im Deutschen. Wir müssen doch alle unser Kreuz tragen. Aber Jesus, wovon er hier spricht, das sind nicht so ein paar Lappalien, so ein paar Unannehmlichkeiten, ein bisschen Rückenschmerzen. Nein, wovon Jesus spricht, sind wirklich potenzielle schwere Leiden, die man zu erwarten hat. Das Kreuz, welches ein Nachfolger tragen muss von Jesus, ist allerdings nicht, und das ist ganz wichtig, es ist nicht das Kreuz von Jesus. Denn dieses Kreuz was Jesus getragen hat, das könnte niemand von uns hier tragen. Keiner. Es war das schwerste Kreuz, was jemals jemand hätte tragen können. Jesus hat die ganze Schuld der Welt und auch von uns heute auf seinen Rücken genommen und ist dafür gestorben. Es gibt Menschen, die das nicht verstehen. Die denken, dass sie selbst dafür büßen müssten. Ja, wirklich auf der Welt gibt es diese Prozessionen, wo Menschen sich ein echtes Holzkreuz auf den Rücken packen, irgendwo an eine Kreuzigungsstätte gehen und sich dafür einen Tag aufhängen lassen. Die lassen sich auspeitschen, geißeln, weil sie denken, sie müssten dafür irgendwie bezahlen. Aber genau das will Jesus hier nicht sagen. Jesus fordert nicht zur Selbstkasteiung auf. Jesus sagt nur, lieber Mensch, der du dir überlegst, mir nachzufolgen, sei dir dessen bewusst, dass der Preis ein sehr schmerzhafter sein könnte. Denn die Welt hasst Gott und die Welt hasst mich, sagt Jesus, und deswegen wird die Welt auch euch hassen. Damals hat es viele der Nachfolger von Jesus tatsächlich alles gekostet. Ja, die Nachfolger wurden diskriminiert, ausgegrenzt und das war noch das Harmloseste. Sie wurden gefoltert und getötet. Und das ist nicht nur eine alte Geschichte, sondern das passiert auch heutzutage überall auf der ganzen Welt, dass Nachfolger von Jesus so behandelt werden. Und dann gibt es uns Christen hier in Deutschland. Und wenn ich diesen Text lese, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann fragt man sich ja schon so, ja okay, aber wo ist denn unser Kreuz eigentlich, das wir zu tragen haben? Um es mal vorweg zu sagen, ich glaube, es ist momentan in der Zeit, in der wir leben, gerade ein sehr, sehr, sehr leichtes Kreuz, was wir zu tragen haben. Aber vielleicht gibt es Dinge, die du doch erlebst, so etwas wie Abgrenzung von der Familie. Ja, dass deine Familie sich von dir distanziert, weil du Jesus nachfolgst. Wir taufen heute hier an diesem Tag einige Menschen, wo die Familie sagt, nee, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das erleben wir immer wieder. Du erfährst vielleicht den Hass von verbitterten Menschen, wenn du ihnen von Jesus erzählst, auf der Straße oder auch wenn du deinen Freunden davon erzählst. Du wirst verachtet, weil du noch an dieses überholte Genderverständnis glaubst und diese verstaubten Rollenbilder von Mann und Frau vertrittst. Du wirst belächelt, weil du Sünde Sünde nennst. Du wirst abgetan als intoleranter Mensch, weil du daran festhältst, dass es nur einen einzig wahren Weg gibt, den Weg Jesus Christus. Und du wirst für verrückt erklärt und ausgelacht, weil du an Wunder und übernatürliches Eingreifen Gottes glaubst. Wenn du irgendwas von diesen Dingen erlebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auf dem Weg der Nachfolge bist. Denn dann bewahrheitet sich genau das, was Jesus hier prophezeit. Er sagt es voraus. Zwei Dinge. Und die dritte Aufforderung von Jesus ist die, ein Nachfolger muss nachfolgen. Klingt jetzt erstmal ziemlich einleuchtend und selbsterklärend. Aber denken wir doch mal einen Moment kurz darüber nach, was das genau bedeutet. Wohin war denn Jesus unterwegs? Er war auf dem Weg nach Golgatha, auf dem Weg zum Kreuz. Und wer ihm nachfolgt, geht den gleichen Weg. Jesus hat es zur Ehre des Vaters über sich ergehen lassen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, obwohl er ohne Schuld war. Darf ich dir an dieser Stelle die Frage stellen, wie klingt dieses Nachfolgeangebot, was Jesus hier macht für dich? Vielleicht hast du dich in deinem Leben bisher kaum mit Gott oder der Bibel irgendwie auseinandergesetzt. Und wenn man dich aber gefragt hat, bist du Christ, dann hast du gut und gerne auch mal mit Ja geantwortet. Doch meine Frage an dich ist die, woran machst du das eigentlich fest? Woran machst du das fest, ob du ein Nachfolger, ein Christ bist? Bei der Frage, ob du ein Christ bist oder nicht, ist es doch eigentlich überhaupt nicht entscheidend, welche Kriterien Menschen aufstellen, oder? Das machen Menschen gerne. Ja, jemand, der so und so aussieht, der so und solche Klamotten trägt, der ist wohl ein Christ. Aber das ist doch gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist einzig und allein, welche Kriterien Jesus aufstellt, oder? Er darf doch bestimmen, wen er seinen Nachfolger nennt und wen nicht. Und das macht er hier auf ganz klare Art und Weise. Und da möchte ich dir ganz direkt die Frage stellen heute Morgen: Bist du ein wahrer Nachfolger von Jesus? Hast du in deinem Leben diese Entscheidung getroffen, dich selbst zu verleugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und diesem Jesus nachzufolgen? Du musst jetzt in diesem Moment nicht auf die Frage antworten, hier laut irgendwie reinrufen. Du musst auch nicht deine Hand heben. Ich würde dir auch empfehlen, warte lieber noch die Verse 25 bis 26 ab, wenn du gerade zu kämpfen hast innerlich. Denn diese Verse können dir helfen bei deiner Entscheidung. Dann aber nochmal ein Wort an alle, die hier in diesem Raum sitzen oder vor dem Livestream sitzen und die sich ganz bewusst für diesen Weg der Nachfolge entschieden haben. Wisst ihr, mir ist gestern irgendwie schmerzlich bewusst geworden, wie sehr ich doch manchmal auch dazu neige, diesen Weg zu gehen, den Petrus da gegangen ist oder gehen wollte. Ach nee, komm, Jesus, alles schön gut, aber bitte keine Leiden. Ja, ich komme hier gerne in den Gottesdienst, ich führe auch nette, friedvolle Gespräche mit den Menschen, alles schön und gut, aber Leiden, Jesus, um deinetwillen, muss das sein? Und dann entwickelt man so Verhaltensweisen. Ja? Da bahnt sich auch nur annähernd irgendwie eine Konfrontation mit einem Menschen an, der nicht wirklich so denkt wie ich. Dann mache ich mal lieber einen schönen Bogen drum. Oder noch besser, ich bleibe einfach zu Hause. Ich bleibe einfach zu Hause und entziehe mich den Menschen. Dann kann mir gar keiner was. Aber dafür hat uns Jesus nicht befreit. Versteht mich nicht falsch. Wir sollen friedliebend sein, wir sollen Friedensstifter sein, wir sollen nicht irgendwie rausgehen und ständig irgendwie die Menschen provozieren. Aber unser Auftrag ist es nicht, uns immer dann wegzuducken, wenn gerade so ein leisester Anschein von Gegenwind kommt. Ja? Unser Auftrag ist es nicht, hier am Sonntag mit erhobenen Händen dazustehen und zu sagen, Halleluja, Gott ist groß, was für einen mächtigen Gott haben wir, um dann von montags bis samstags einen Gott im Taschenformat zu repräsentieren, den wir immer dann ganz schnell in unsere Hosentasche stecken können, wenn es ungemütlich wird oder peinlich für uns. Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist doch die: Sind wir bereit dazu, Jesus nachzufolgen, auch dann, wenn es ungemütlich wird? Sind wir dazu bereit? Der Preis, den Jesus erwartet, der ist definitiv hoch. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Und ich weiß nicht, ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viele von uns dieses Angebot annehmen würden, nachzufolgen unter diesen Bedingungen, wenn das jetzt alles wäre. Aber das ist nicht alles. Sondern Jesus spricht noch weiter in den Versen 25 und 26. Auf die drei Aufforderungen von Jesus folgen jetzt drei Begründungen, von denen wir uns aus Zeitgründen heute nur zwei anschauen werden. Die andere ist Hausaufgabe für nächste Woche. Vers 25 und 26. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Jesus stellt hier so einen scheinbaren doppelten Widerspruch auf. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und wieder stellt sich die Frage, was genau meint Jesus hier eigentlich? Spricht sich Jesus gegen Selbstverteidigung aus? Sagt er, weg mit den Auto-Anschnallgurten? Du sollst nicht versuchen, dein Leben zu retten? Nein, das ist nicht das, was Jesus meint. Wenn Jesus von einem Menschen spricht, der sein Leben retten will, dann meint er einen Menschen, der voll und ganz darauf fokussiert ist, ein möglichst hochwertiges und langes Leben zu leben. Er spricht von einem Menschen, der sich ein Leben aufbaut, immer mehr sich anhäuft und dieses Leben anschaut und sagt, ja, das ist gut, aber da geht vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und es geht ihm nur darum, für sich selbst etwas aufzubauen im Leben. Und Jesus sagt, so ein Mensch wird sein Leben verlieren. Und Jesus spielt hier im Prinzip jetzt mit diesem Begriff Leben eigentlich so ein bisschen, mit diesem Wort. Und er meint nicht einfach nur das physische Leben. Ja? Nicht jeder Narzisst auf dieser Welt, der total egoistisch und selbstbezogen lebt, fällt auf der Stelle tot um, oder? Nein, wovon Jesus hier spricht, ist das Leben im tieferen Sinn. Denn wir alle wissen doch, dass zum Leben mehr dazu gehört als zu atmen. Wir bestehen nicht nur, wir sind nicht nur dafür da, um zu schlafen, zu essen und zu arbeiten. Nein, wir alle merken doch und wissen doch, da ist mehr, worum es geht. Der Mensch hat eine Seele. Und Jesus sagt eigentlich, wenn du dich nur auf dich selbst fokussierst, dann wird deine Seele sterben. So ein Mensch wird vielleicht von außen, ja, so eine, erfolgreich wirken, aber innerlich ist er eigentlich tot. Denn das seelische Leben besteht nur dann, wenn die Seele mit ihrem Schöpfer verbunden ist, mit Gott selbst. Jesus dreht das Ganze nochmal um und sagt, wer wiederum sein Leben jetzt aber um meinetwillen verliert, der wird es finden. Auch hier ist Vorsicht geboten, Jesus ordnet hier nicht ein Selbsttötungskommando an. Nein, Jesus beschreibt hier einen Menschen, der aufgehört hat, einfach nur sich um sich selbst zu drehen und um sich selbst zu kümmern. Der aufgehört hat, sich an sein Leben und an seinen Erfolg zu klammern. Und ganz entscheidend ist hier der Zusatz, um meinetwillen. Jesus will nicht sagen, setz dich, gib alle Ambitionen auf, die du im Leben hast, setz dich auf deinen Boden, sei apathisch und tu gar nichts mehr. Nein, was Jesus meint ist, ändere die Fokussierung, widme dein Leben ab jetzt mir. Es geht darum, diese geschlossene Hand, mit der man sich an sein Leben klammert, zu öffnen, loszulassen und mit so einer offenen Hand dazustehen, in die Jesus etwas hineinlegen kann. Vielleicht klingt das in deinen Ohren alles ziemlich krass. Mein ganzes Leben diesem Jesus widmen? Also okay, ab und zu beten und mal in der Bibel lesen und mal in einen Gottesdienst gehen, das ist okay, aber mein ganzes Leben ihm weihen? Ich weiß nicht. Und wenn das gerade deine Gedanken sind, dann möchte ich dir erstmal zusprechen, ich verstehe dich. Ja, das ist ja eine große Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, die da zu treffen ist und die trifft man doch nicht mal einfach so, dass man jemandem sein Leben anvertraut. Ich will dich aber auch gleichzeitig ermutigen, mach an dieser Stelle nicht direkt zu. Verschließ dich davor nicht. Lass diese Möglichkeit doch jetzt mal gerade einen Moment offen. Denn dieser Jesus, was er hier sagt, ist, er verlangt nicht nur. Er sagt nicht einfach nur, hier bezahlen, folge nach und mach. Sondern dieser Jesus will dir so unglaublich viel schenken. Er will dir nicht nur ein bisschen geben, nein, er will dich überfließen lassen mit Leben, mit wahrem Leben. Das ist das, was Jesus dir geben möchte. Der Theologe Leon Morris bringt es wunderbar auf den Punkt, indem er sagt, dieser Mensch, also der Mensch, der losgelassen hat, wird Leben finden. Er bemerkt jetzt erst, dass das Leben, welches er zuvor nicht für Jesus gelebt hat, überhaupt kein wirkliches Leben war. Ja, Jesus verstärkt die Aussage auch nochmal, indem er die Frage stellt in Vers 26, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Und dieser Vers ist doch eigentlich perfekt für uns Menschen in Deutschland geeignet. Wir lieben es doch, uns mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zu beschäftigen. Ja, ganz genau zu kalkulieren. Lohnt sich, einen gewissen Preis zu investieren? Was hat man denn als Gewinn? Und Jesus sagt, okay, ich helfe euch, lasst uns mal zusammen das mal durchrechnen. Und ich möchte das jetzt mal beispielsweise einfach mit euch machen. Stell dir vor, du bekommst deinen absoluten Traumjob, den du immer haben wolltest und dein Gehalt liegt auch noch weit über dem Durchschnitt. Irgendwann kannst du dir so ein Haus leisten, das ist dein Zuhause, nicht schlecht. Aber nicht nur das, nein, du bekommst auch noch deinen Traumpartner, den, von dem du immer ja, geträumt hast und der Kindersegen ist auch da, zwei Söhne, zwei Töchter, bildhübsche Kinder, begabt und dazu auch noch freundlich und gehorsam. Alles ist perfekt und auf der Karriereleiter geht es immer weiter nach oben und die Neider, die kannst du gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Alles neidisch auf dein Leben und dann stirbst du. Ja, okay, du lebst in den Herzen der Menschen weiter. Sie erinnern sich, ein paar Jahre vielleicht noch. Aber die Frage ist doch, was ist mit dir dann, nach deinem Tod? Und was Jesus sagt, ist, wenn du auch noch so viele Reichtümer dir in deinem Leben anhäufst, dann bleibt doch immer noch diese Frage, sind diese Dinge mehr wert als deine Seele, die nicht sterblich ist? Und die Antwort liegt auf der Hand. Niemals können diese Dinge mehr wert sein. Denn diese Dinge, die wir gerade eben alle aufgezählt haben, die sind vergänglich. Das Leben, was Jesus gibt, ist nicht vergänglich. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal ein Wort richten an die Geschwister, die jetzt vielleicht hier in den Reihen sitzen oder vom Livestream sind, die in den letzten Tagen nach Deutschland geflüchtet sind. Wir wollen euch sagen, wir trauern mit euch. Euer Leid ist auch unser Leid. Und wir können es nicht, also ich kann es nicht wirklich begreifen und fühlen, was ihr wahrscheinlich fühlt. Und gleichzeitig möchte ich dich an diese Wahrheit erinnern, an diese tröstende Wahrheit, die wir hier finden. Man mag dir vielleicht deine Heimat nehmen, dein Haus, man mag dir vielleicht sogar liebe Mitmenschen nehmen, aber eins, das kann man dir nicht nehmen. Und das ist das ewige Leben, was Jesus dir gegeben hat. Das kann dir keiner aus der Hand reißen. Wer diesen hohen Preis bezahlt, der empfängt eine unermesslich viel höhere Belohnung. Es ist eine überwältigende Belohnung, die Jesus verspricht. Und ich habe bei der Vorbereitung darüber nachgedacht, wie kann man diese Wahrheit denn am besten veranschaulichen? Aber wisst ihr was, die beste Veranschaulichung, die habt ihr heute schon gesehen. Und das waren diese Menschen, die hier vorne aufgereiht standen, in weiß. Diese Menschen, die gesagt haben, ich bin für mein altes Leben gestorben mit Jesus und ich stehe aber auch wieder auf mit ihm. Ich bin auferstanden, es ist ein neues Leben, das begonnen hat. Und ich möchte euch ermutigen, sprecht diese Geschwister doch einfach mal an und fragt ihn, stellt ihnen diese Frage, welches Leben denn besser war? Das Leben ohne Jesus oder das Leben mit Jesus? Welches bevorzugen Sie? Und so möchte ich mich auch nochmal persönlich, ganz, ganz persönlich an dich wenden. Ich habe vorhin gesagt, warte nochmal ein bisschen ab, bevor du diese Entscheidung triffst, ja? Ehe du Vers 25 und Vers 26 gelesen hast. Der Weg, er ist frei. Jesus hat den Preis der Erlösung schon bezahlt. Diesen Preis, den wir niemals bezahlen könnten. Die einzige Frage ist, bist du bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen? Vertraust du diesem Jesus, der alles von dir fordert, dir aber auch so unendlich viel mehr geben möchte? Und ich will dich ermutigen, diesem Jesus zu vertrauen. Ich habe selbst in meinem Leben bisher keinen Tag bereut, mit Jesus unterwegs gewesen zu sein und für Jesus unterwegs gewesen zu sein. Auch nicht in den harten Momenten. Und ja, gefühlsmäßig war das nicht immer so. Aber wenn ich wirklich tief darüber nachgedacht habe, dann wurde mir jedes Mal aufs Neue klar, das will ich nicht eintauschen, gegen nichts. Was bringt es mir denn, das einzutauschen? Und ich möchte dich ermutigen, wenn dich das angesprochen hat, dieses Angebot von Jesus, dann darfst du heute die Entscheidung treffen, diesem Jesus nachzufolgen. Und du kannst das ganz persönlich für dich tun. Es ist eine Herzensentscheidung, so oder so. Du darfst es für dich persönlich tun, jetzt gerade an deinem Platz. Du darfst es aber auch gerne mit uns gemeinsam tun. Die Pastoren sind hier, heute sogar alle drei. Ich bin auch noch gerne zur Verfügung. Ja, wenn du ein Gespräch suchst, darüber reden möchtest, wir sind da. Und wir können das auch gerne zusammentun. Und darfst es aber auch gerne in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche auf uns zukommen. Eine E-Mail schreiben. Ja? Wir wollen für dich da sein. Die Botschaft des Textes den wir uns heute angeschaut haben, lässt sich eigentlich in einem sehr simplen Satz zusammenfassen. Und zwar, wahre Nachfolge hat einen schmerzhaft hohen Preis. Die überwältigende Belohnung aber, die Jesus verspricht, ist diesen Preis allemal wert. Amen.